Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hobum und Tom Wilfer.
Herzlich willkommen zum Trash Talk, zum Branchenpodcast für die Abfall-, Recycling- und Kreislaufwirtschaft.
Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Das ist doch alles Kreislaufwirtschaft.
Genau, mein Name ist Tom Wilfer, ich bin Chefredakteur bei Orbit Recycling und Entsorgung und Sie haben sie eben schon gehört, auch dieses Jahr wieder dabei, zum Glück, die wunderbare Julia Hobum, Vorstand bei der DGAW unter anderem. Julia, herzlich willkommen im neuen Jahr, ich hoffe, du bist gut gestartet.
Ja, das bin ich, Tom, dankeschön. Tom, wieder dabei heißt, ich bin immer nur ein Gast oder wie?
Nee, aber auch heute hier dabei.
Also auch, so wie immer halt. Auch wieder dabei ist Tom Wilfer, Chefredakteur beim Orbit in Gernsbach. Ich war da letzten Monat, das war wieder sehr, sehr schön, Tom. Ne, die letzte Aufnahme,
Doch, das war schon die letzte Aufnahme.
Das war die letzte Aufnahme, die haben wir ja tatsächlich richtig face-to-face gemacht. Jetzt heute nur online. Ich finde es trotzdem schön, dich zu sehen.
Ich finde es auch schön, dich zu sehen, aber bevor wir thematisch anfangen, wir haben ganz viele Sachen, würde ich dir gerne erstmal zum Geburtstag gratulieren. Geburtstag von Trash Talk, 3 Jahre.
Yay,
ganz hervorragend.
Das ist so krass. Herzlichen Glückwunsch, Tom. Das ist so krass. Wir haben es 3 Jahre miteinander ausgehalten. Und ich möchte den Hörern und Hörerinnen und unseren Gästen natürlich auch ganz herzlich danken, dass ihr uns 3 Jahre lang so toll unterstützt habt, so tolles Feedback und. Das ist großartig. Wir freuen uns da riesig drüber. Und wir wünschen natürlich auch allen anderen ein frohes neues Jahr. Also auch wenn wir dann schon Ende Januar haben bei der Veröffentlichung, aber ich finde, das können wir ruhig noch machen.
Dann lass uns doch gleich die üblichen Grüße an die Stammhörer rausschicken. Grüße an Axel Subkleff zum Beispiel. Grüße an
Steffi Bütiger. Da bin ich so aufgeregt, weil Steffi hat von mir eine Schnecke an der Weihnachtsfeier auf den Arm gemalt bekommen. Dieses Tier, also die Schnecke, das Tier hat sie sich jetzt tatsächlich tätowieren lassen.
Das, was du draufgemalt hast?
Ja, das, was ich draufgemalt habe.
Verrückt.
Das ist richtig. Steffi, was für ein krasser Liebesbeweis. Ich liebe dich auch, Steffi.
Ganz viel Liebe, genau.
Genau, und ihre Schwester Dana hat dieses Wochenende Geburtstag. Ich habe versprochen, Geburtstagsgrüße rauszuschicken. Am Sonntag, weil wir sind ja Ende Januar. Und der Tom hatte Geburtstag am 31.12. und wie jedes Jahr wurde ich wieder nicht eingeladen.
Ich habe mich aber sehr über deine Glückwünsche gefreut, aber mittlerweile ist es ja schon verjährt insofern.
Ich würde trotzdem gerne mal eingeladen werden. So, und wer hatte denn jetzt noch Geburtstag? Du hast da Geburtstagsgrüße aufgeschrieben. Wen müssen wir noch?
Nee, das galt eigentlich nur uns. Aber natürlich auch allen Hörern, die in der Zwischenzeit Geburtstag hatten.
Also meine Doktorarbeit, die Abgabe, hatte am 16. Januar auch Geburtstag. 8 Jahre ist es jetzt her.
Alt wird sie zweistellig.
Jetzt Wahnsinn, oder? Die Zeit vergeht. Also jetzt 2025, Tom, das ist unser Jahr. Leider kein IFAD-Jahr, wie du schon festgestellt hast. Aber wir lassen uns dieses Jahr irgendwas anderes Tolles noch einfallen. Ich bin schon ganz kreativ am Denken. Du darfst schon Angst haben. Wir schauen mal, womit wir unsere Hörer und Hörerinnen überraschen können.
Wir können das ja jetzt hier auch als Aufruf starten im Sinne von, wir laden uns selbst irgendwo ein.
Ja, vielleicht mal zum Müllfahrzeug fahren. Wolltest du doch schon immer mal tun.
Ich dachte eher an so eine Veranstaltung, eine schöne.
Wo der Tom mit so einem kleinen Prosecco steht und einem kleinen Häppchen.
Genau. Das macht
schlau tut.
Das, ja, alles auf einmal.
Okay, und ich möchte auch an dieser Stelle mal Herrn Müller danken, Marvin Müller, der immer im Hintergrund agiert und uns so megamäßig unterstützt. Also unser Aufnahmeleiter, Herr Müller, danke auch nochmal an Sie für die tollen 3 Jahre und alles, was da so kommt, ne? Vielleicht muss der Tom dann doch nochmal aufs Müllauto.
Ja, auch von meiner Seite. Einen großen Dank und ich muss natürlich auch sagen, der Herr Müller hat uns auch ein bisschen in der Hand. Weil die ganzen Outtakes und das Ganze drumherum, da ist ja auch ein gewisses Erpressungspotenzial. Und auch vielen Dank dafür, auch dass er das künftig nicht nutzen wird.
Das ist wohl wahr. Pass auf, er hat wahrscheinlich so ein Tape. Irgendwann hole ich es mal raus.
Genau,
das liegt
im Safe.
Dann sind die fällig. Diese ganzen Eingangsszenarien, die ich immer ertragen muss. Und wenn ich sie nicht aktiv höre, dann höre ich sie spätestens, wenn ich die Sachen zusammenschneiden muss. Es ist so schlimm.
Diese Festplatte, die wird auch mal ganz viel Wert haben. Das führt mich als Überleitung zu unserer gemischten Hackgeschichte, die wir sonst am Ende bringen.
Ja. Das ist, nee, das ist die beste Geschichte heute auf den Zetteln.
Okay, dann fangen wir doch direkt mit der an. Die Leser haben es vielleicht bei uns gelesen, aber vielleicht auch schon woanders. Ging ja doch auch mehr noch durch die Medien. Und das ist ein Fall, der zieht sich schon auch über mehrere Jahre hinweg. Und zwar hat da ein, es ist ein Programmierer, irgendjemand, der mit Software zu tun hat, jedenfalls, hat in England bzw. in Wales, in Newport, vor einigen Jahren schon eine Festplatte entsorgt. Und da ist es mit dem E-Schrott Recycling offenbar nicht so weit her. Die liegt jetzt
bei uns doch auch nicht.
Mutmaßlich auf einer Deponie. Und die Geschichte ist, dass auf dieser Festplatte noch Bitcoins gespeichert sind. Und man kommt nur über diese Festplatte an die Bitcoins heran. Das ist ja das Besondere an diesem an dieser digitalen Währung. Und diese Bitcoins haben mittlerweile einen Wert von, schätzungsweise, Julia?
2 Millionen.
Versuch's nochmal.
5 Millionen. Ach, meine Güte, ihr sagt doch einfach.
700 Millionen.
What?
700 Millionen. Umgerechnet 700 Millionen Euro. Und er möchte diese Festplatte gerne wieder haben.
Boah, ich würde mich so ärgern. Ich würde mich so unglaublich ärgern. Oh, würde ich mich ärgern.
Er hat angeblich schon einen Investmentfonds an der Hand, die Suche auf der Deponie, die wahrscheinlich so um die 10 Millionen kosten wird, finanzieren würden. Gibt er wahrscheinlich ein Drittel der 700 Millionen ab im Zweifel. Aber er hat jetzt vor Gericht verloren. Er darf die Deponie nicht umgraben lassen. Die Stadt sagt
ja
nicht ganz
Unrecht. Pass auf, die Deponie hat die Festplatte schon gefunden.
Genau, die Stadt sagt nicht ganz Unrecht. Du hast es entsorgt, das ist nicht mehr deins.
So ist es. So ist es. Und wenn die nicht schon mal gefunden haben, dann weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich haben die bald überall so Goldtürmchen auf den Dächern.
Also ich war mal in Newport, das ist eine sehr witzige und lustige Stadt, aber ich glaube, denen würden 700 Millionen Euro auch ganz gut tun.
Ja, glaube ich auch, ne? Also wir gönnen es ihnen. Viel Spaß damit. Wenn was übrig bleibt, ihr dürft uns gerne sponsern.
Genau, dann komme ich nochmal vorbei.
Oh ja, dann komme ich auch vorbei. Aber nur erst im Sommer, glaube ich. So, vorher müssen wir aber noch wählen gehen, Tom. Wir rollen das Pferd heute mal von hinten auf. Heißt das so? Ist auch egal. Also wir, wir gehen wählen. Und das
genau,
ist auch,
das machen wir auf jeden Fall.
Und das finde ich auch, war ein toller Wunsch von unserem Gast in der zweiten Hälfte. Geht wählen, wer nicht wählen geht, macht alles falsch. Und da gehen wir vielleicht auch mal direkt auf die FDP ein. Die will nämlich den europäischen Aktionsplan Kreislaufwirtschaft abschaffen. Und abseits dieser Position spielt eigentlich sowieso das Thema Kreislaufwirtschaft nur eine Nebenrolle. Also wenn man es überhaupt
in den meisten Wahlprogrammen, ja.
Also deswegen ist auch so die Frage, nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie, was findet man dann tatsächlich noch so in den Koalitionsverträgen und in den Wahlprogrammen? Also es ist wahnsinnig. Ich war übrigens, kann ich auch mal kurz erzählen, letzten Donnerstag bei einem ganz, ganz tollen politischen Abend von unserem altbekannten Bernhard Schodrowski, der ja für die CDU in Spandau-Charlottenburg antritt. Und ich habe dir auch einen Kugelschreiber mitgebracht. Der hat ja jetzt wirklich so ein Auto, da ist sein Gesicht drauf.
Okay, schön.
Also das war ein ganz, ganz toller Abend. An dieser Stelle wirklich nochmal auch Bernhard, ganz liebe Grüße. Wir supporten dich. Wir sind zwar nicht in Spandau, aber...
Hat er was zur Kreislaufwirtschaft gesagt im Rahmen dieses Abends, dieser Veranstaltung?
Also ich war ja nicht der einzige Gast, sondern Herr Christos von der Stiftung GRS-Batterien war noch mit dabei und Bernhard Kemper war auch mit dabei, der Aufsichtsratsvorsitzende von EEW. Auch eine sehr schöne Folge, die wir mit ihm aufgenommen haben, kann ich auch nur den Hörern empfehlen, da mal reinzuhorchen. Der war auch mit dabei, also von daher hatte das Thema schon eine gewisse Bedeutung.
Na, dann bleiben wir mal gespannt. Also wie gesagt, Bundestagswahl, Wahlprogramme geben nicht so viel her, außer vielleicht diese FDP-Geschichte mit ihrem Ja, Kettensägenmodus, dann vielleicht auch den Aktionsplan Kreislaufwirtschaft zu streichen. Aber wie gesagt, dann schauen wir mal, was die Bundestagswahl so bringt.
Ist ja vielleicht aber auch nicht so schlimm. Wir produzieren ja nicht mehr so viele Abfälle, ne? Es gab ja jetzt auch so eine Statistik, die veröffentlicht worden ist. Die Österreicher sind ganz schlimm dabei, glaube ich, ne? Da ist es von 2022 auf 2024 nochmal gestiegen. Bei uns ist es gesunken und zwar auf 433 Kilogramm an Haus- und Sperrmüll, Bioabfall, Wertstoffe und sonstige Abfälle.
Genau, das Haushaltsabfallaufkommen liegt damit auf dem niedrigsten Stand seit Beginn.
5 Kilogramm weniger als in 2022. Was ist nur aus unserer, naja, also die Abfallvermeidung könnte schon noch ein bisschen besser laufen, oder?
Genau, ich glaube 433 Kilogramm ist schon noch ganz schön viel.
Und das ist vor allen Dingen, ja, und das ist vor allen Dingen auch der niedrigste Stand seit der Datenerhebung in 2004. Das ist 21 Jahre her. Es ist so schlimm.
Wobei die Daten von 23 sind.
Aber ich dir schon mal gesagt, dass ich mich eigentlich eher fühle wie 33?
Ja, natürlich.
Und nicht wie 44?
Wer das Gegenteil behauptet, lügt.
Vielleicht lasse ich doch irgendwann mal was von mir einfrieren. Vielleicht mein Kopf. Wenn ich gerade so rausgucke und den Schnee in Hamburg sehe. Wobei ich auch gestern darüber nachgedacht habe, ob das wirklich Schnee ist oder einfach nur so ein Nebelausfall.
Eingefrorener Diamant ist auch gut. Aber gut, dafür müssen
wir da dranbleiben. Kommen wir in der zweiten Hälfte nochmal zu. Aber in der zweiten Hälfte des Jahres wird es auch nochmal spannend. Wir steuern nämlich auf die Herstellerverantwortung im Textilbereich zurück. Und wer es hoffentlich schon alles mitbekommen hat, seit dem 1.1. haben wir die verpflichtend getrennte Erfassung von Alltextilien. Wobei da ja auch immer noch in der Diskussion ist, zählt der ölverschmierte Lappen dazu?
Und was sagen die Kommunen dazu? Jetzt mittlerweile fast alle haben sich gemeldet, weil es da ja
super
gewisse...
Super, das ist alles super.
Wir haben gewisse Unklarheiten gab. Also auch hier nochmal, in die Altkleidertonne nur noch gebrauchsfähige, nicht stark verschmutzte Textilien eingeben.
Also Tom, dein Schlüpper darf da bitte nicht rein.
So sieht's aus. 11 Was Meter verwandelt, herzlichen Glückwunsch, es ist alles wie immer, auch im neuen Jahr.
Was ist mit den Matratzen? Da hat sich jetzt, glaube ich, der Fachverband schon mal so 3 Schritte weitergegangen und hat stellt sich auf für die erweiterte Herstellerverantwortung, die ja, man weiß es nicht, aber vielleicht in 2026 kommen soll. Jetzt ist ja alles mit den Wahlen so ein bisschen anders und verschoben. Aber wahrscheinlich arbeitet man im BMUV ganz fleißig weiter. Ich habe auch gehört, in Nürnberg stellt man sich schon besonders auf. Ja, ohne Witz. Wie auch immer die Themen miteinander irgendwie zusammenhängen. Egal, also sie haben ja tatsächlich schon eine Pro gegründet, richtig?
Also
da gab es, glaube ich, was den Namen anging, ein bisschen Ärger.
Ärger glaube ich nicht, aber sie haben eine Pro, sagst du, eine Producer Responsibility
Organization,
PRO, gegründet. Also ein System, das die Herstellerverantwortung übernehmen soll. Und es hat den Namen Matratzen Recycling Deutschland, MRD. Ein schöner Name. Hat man sich auch woanders gedacht?
Naja, um ehrlich zu sein, der Name sagt genau das aus.
Genau, und hat man sich auch anderswo gedacht, dann wurde nämlich fast zeitgleich eine Matratzenrecycling EU Deutschland GmbH gegründet. In Osnabrück ist aber eine andere Organisation. Wahrscheinlich mit ähnlichen Zielen. Ist das wie Volksfront von Judäa und Jüdische Volksfront?
Wie bitte?
Die Älteren unter unseren Hörern werden
okay,
sich vielleicht...
Okay, ich bin raus.
Das Leben des Brian.
Ach Gott.
Entschuldigung für den Exkurs.
Nein, Tom, du hast einen unglaublich guten Humor. Wirklich.
Ich danke dir. Hast du mir
aber ich muss da jetzt wirklich mal ganz kurz was einwerfen, denn Osnabrück bringt mich immer ein bisschen zur DBU. Und die DBU, wir haben heute, und ich freue mich so, ich ganz, ganz liebe Grüße nach Osnabrück. Wir haben heute eine Projektförderung in Briefkasten gehabt, nämlich ein Entscheidungshilfesystem für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien. nicht unerheblich. Ich finde es total klasse. Und das bringt mich jetzt vielleicht auch wieder zur zweiten Hälfte, wobei da ging es ja nicht so richtig um Batterien.
Aber herzlichen Glückwunsch erstmal von meiner Seite dazu.
Dankeschön.
Und danke, noch ganz danke, kurz, danke. Wenn du wir sagst, dann ist das GRS.
Die Stiftung GRS-Batterien, aber das ist natürlich auch etwas, was auch uns als Tochter intensiv beschäftigt und interessiert. Also ich habe da schon auch ein bisschen mitgearbeitet bei der Beantragung. Sehr ein wichtiges Thema für uns.
Absolut.
Entscheidungshilfen für. Also, weil ja für alle, die es nicht wissen, eine Lithium-Batterie ist ja nicht gleich eine Lithium-Batterie. Wir haben kobaltreiche, kobaltarme, wir haben Lithium-Eisenphosphat-Batterien, wir haben kleine, große, fest verbaute und und. Und dann ist natürlich nicht immer das Recycling oder jedes Recycling für jede Batterie so hilfreich.
Was aber auch sehr gut passt zu unserem Gespräch in der zweiten Hälfte, ist die Diskussion, die wir jetzt auch ganz aktuell bei uns im Heft und auch online abgebildet haben.
Auf vor der Schrotte?
Genau.
Boah, ich kann fast Gedanken lesen.
Sehr gut. Also, da gibt es Diskussionen um Exporte von Schrotten und Altmetallen aus der EU in Drittländer. Und den Anfang, die Diskussion hatten wir ja schon öfters, aber jetzt gab es nochmal aktuelle Schreiben kurz vor Weihnachten. Von den Verbänden, den europäischen Dachorganisationen der Stahl- und Aluminiumindustrie, die von der EU sofortige und effektive Maßnahmen gegen Schrottverluste in Europa fordern, also Maßnahmen gegen Exporte.
Genau, und da auch federführend der EURIC oder EURIC.
Mit ja, da bist du schon einen Schritt weiter. Lass uns ganz kurz noch auf das.
Oh, ich war gerade irgendwie so schon total in Gedanken bei Julia.
Genau. Aber ganz kurz, die fordern das und sagen, oh, Aluminium und Stahlrecycling wichtig zur Dekarbonisierung der Wertschöpfungsketten und zur Erreichung der EU-Ziele für die Kreislaufwirtschaft und beschweren sich in ihrem Schreiben, dass der Abfluss der Schrotte aus der EU vor allen Dingen deswegen stattfindet, weil in anderen Ländern, auch aufgrund von Subventionen, aber höhere Preise gezahlt werden für die Schrotte aus Europa. Dann sind wir jetzt bei EURIC und bei BÖR, also dem Weltrecyclingverband. Und was sagen die denn dazu, Julia, ganz überraschenderweise?
Also European Recycling Industries Confederation. Ich wollte an der Stelle einfach mal ganz liebe Grüße an Julia Ettinger, ehemals Bläs, senden. Die hat gestern, ich habe ja noch eine Vorlesung an der Hochschule für angewandte Wissenschaften, hat gestern ganz, ganz vollen, tollen Vortrag bei mir gehalten. Schön. Und da möchte ich auch noch mal gerne auf die Aufnahme mit dir hinweisen.
Mal letztes Jahr im Frühjahr.
Ja, genau. Ich krieg's leider nicht mehr ganz hin, welche, aber die war auch, also schön. Kann man das so sagen?
Sehr
gut.
Die
war super. Genau. So, nichtsdestotrotz, der EURIC hat in einem Schreiben an die Kommission darauf hingewiesen, dass die Ausfuhr von Schrotten die Branchenunternehmen am Leben halte und ein Gegengewicht zur extrem niedrigen Nachfrage der EU nach Recyclingmaterial bilde. Eine Schließung der EU-Außengrenzen für Schrottexporte wird nachteilige Folgen für die Umwelt, die Wirtschaft und die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union haben. Das ist die Aussage des EURIC gewesen.
Genau, und vor allen Dingen machen sie deutlich, dass der Rückgang der Stahl- und Aluminiumproduktion in Europa natürlich nicht an einer schlechten Verfügbarkeit der Schrotte liegt, was vielleicht missverständlicherweise von den anderen Verbänden so gedeutet werden könnte. Genau, und das Bureau of International Recycling, also das BIR, die weisen auch in einem Brief an die EU-Kommission darauf hin, dass protektionistische Maßnahmen Risiken für die Nachhaltigkeitsbestrebungen sowohl in Europa als auch weltweit bedeuten würden. Und der Dachverband unterstreicht außerdem, dass es für europäische Abnehmer keinen Mangel bei der Versorgung mit aufbereitetem Stahl- und Aluminiumschrott gibt. Und sie warnen davor, dass mit Exportbeschränkungen eine künstliche Senkung der Preise für die entsprechenden Recyclingmaterialien drohen könnte. Also da gibt es auf jeden Fall einen gewissen Dissens darum, wie man damit umgeht. Wie gesagt, wir sprechen im zweiten Teil nochmal darüber. Das ist auch sehr interessant, dass es da keine einfachen Antworten gibt, beziehungsweise man das differenziert sehen muss, je nach Material.
Yes.
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 Super, dass wir heute das Feld von hinten aufgezäumt haben. bringe mich mit meinen Zetteln ein
bisschen durch.
Genau.
Kunststoff, auch ein ganz, ganz wichtiger Stoffstrom. Ich muss immer an das Ziel denken. Meine Schwester heißt Polyester.
Sehr gut.
Oh, den Film könnte ich mal wieder gucken. Der ist auch super. Der ist zwar nicht so gut wie Das Leben des Brian, lieber Tom, aber der ist auch gut.
Ach komm, so eine Watchparty mit beiden Filmen wäre auch cool.
Okay, ich will nicht weiter singen. Das ist eine Vollkatastrophe, Tom. Du hattest ja die Geburtstagsgrüße, glaube ich, in Gesangsform auf deinem Rechner, auf deinem Handy von mir. Das ist nicht schön.
Er liegt jetzt auch schon im Safe bei Marvin.
Bei Herrn Müller. Wieso diverse unvorteilhafte Fotos von uns?
Wir machen irgendwann nochmal so ein Sonderangebot hier, so ein Paid-Content.
Ihr könnt uns dann ersteigern. Einen Abend mit Tom, Julia und den ganzen Outtakes, wobei ich glaube, die Outtakes sind noch das Witzigste. Der Tom hat ja keinen Humor, ne?
Nee.
Gut, aber kein Humor verstehen auch verschiedene Akteure aus der Kunststoffverpackungs-, Konsumgüter- und Recyclingindustrie. Die fordern nämlich von der Europäischen Kommission schnellstmögliche Maßnahmen zur Kontrolle und Zertifizierung von importierten Kunststoffrezyklaten. Warum?
Ja, die sagen, das gefährde die Recyclingindustrie in Europa und die Betriebe hier, weil da natürlich auch unterschiedliche Preisniveaus durchaus zu beobachten sind. Und dann führt das natürlich dazu, dass auch nicht ganz klar ist, was da importiert wird, ob das wirklich Rezyklate sind oder wo das herkommt. Und deswegen die Forderung von, wer hat diesen Brief unterschrieben? Kunststoffhersteller Alpla, Remondis, Werner und Merz sowie der Europäische Verband für nachhaltiges Unternehmertum, Ecopreneur.
Genau, also man spricht schon richtig von Billigimporten aus dem Ausland, die oft eben nicht diese EU-konformen Ansprüchen gerecht werden und eben halt auch nicht auf die entsprechenden Sammelstrukturen und Recyclingstrukturen beziehungsweise dann eben auch niedrige Umwelt-, Arbeits- und Energiekosten, also unter diesen niedrigen Ressourcen sozusagen dann auch produziert werden. Ja, und dann ist natürlich die Wettbewerbsfähigkeit gestört. Das heißt also, man sollte gar nicht immer unbedingt auf die Preise achten, sondern eben dann auch mal schauen, woher.
Und genau, was ist das eigentlich, wo kommt das her? Das ist die Forderung. Also einmal haben wir Exporte, einmal Importe, ist auf jeden Fall wichtig und zeigt, dass das Ganze natürlich auch ein globales Thema ist, wenn wir über Kreislaufwirtschaft reden, logischerweise.
Kommen wir auch gleich in der zweiten Hälfte nochmal zu sprechen. Also dranbleiben. Tom, wir sind, glaube ich, jetzt fertig mit der ersten Hälfte, ne?
Nee, ganz kurz dranbleiben. Es waren ja noch ein paar Themen offen, ob die ein paar Gesetzesvorhaben, ob die noch durch den Bundestag gehen. Nein. Gewerbeabfallverordnung geht noch durch den Bundestag.
Ja, die geht noch durch. Genau.
Aber liegt daran, dass da ja auch keine Mehrheit notwendig ist.
Genau, richtig. Aber bei der Umsetzung der Batterieverordnung ins Batteriegesetz gibt es doch noch die eine oder andere Diskussion. Und das Elektro-G marschiert wohl auch nicht mehr durch. Genau, Batteriedurchführungsgesetz, das ist, glaube ich, genau. Finde ich jetzt nicht so schlimm, sage ich ganz ehrlich. Kann man vielleicht nochmal auf das eine oder andere in Ruhe schauen.
Okay, aber die EU-Verordnung oder ein großer Teil der relevanten Regelungen, die treten ja dann im Sommer automatisch in Kraft in Deutschland, oder?
Ja, genau, beziehungsweise halt auch teilweise erst in 2026.
Okay. Aber für die Mitte 25 in Kraft treten, ist ja dann schon eine gewisse Dringlichkeit geboten, oder?
Ja, das ist richtig, aber wir haben uns jetzt so viel Zeit gelassen. Jetzt sollten wir doch nicht vielleicht noch irgendwelche irreversiblen Dinge einbauen, die uns mehr ans Elektro-G als an alles andere erinnern. Und an dieser Stelle möchte ich mal kurz darauf hinweisen, wir hoffen doch mal, dass die Sammelquote im Elektronikbereich ein bisschen höher ist als 28% im Jahr 2024. Wir halten die Daumen.
Also Quote für 24 haben wir noch nicht, aber es wird, schauen wir mal.
Die kommen ja dann vielleicht irgendwann mal in 2027.
Genau,
apropos
Zeit lassen, das gilt auch beim Bundeskartellamt, die Prüfung bezüglich erweiterter Auflagen für Anmeldungen von Fusionen und Übernahmen durch die Remondis-Gruppe bzw. Redmann. Das läuft noch. Vielleicht werde ich aber auch eines Besseren belehrt. Und es ist dann, wenn wir veröffentlichen, schon da. Ganz kurzer Hinweis nur dazu. Wir hatten in der ersten Ausgabe des Jahres, nee, es war schon die zweite, ausführlich berichtet über weitere Übernahmen durch Remondis. Haben wir uns den Geschäftsbericht, den Konzernbericht der Obergesellschaft Redmann angeschaut und da ging daraus hervor, dass der Konsolidierungskreis bei Redmann, aber auch bei Remondis wieder stark gewachsen ist. Und auch sonst hatten wir rund um den Jahreswechsel viele Meldungen. Also vor Weihnachten hatte der eine oder andere noch Geld auszugeben. Haben viele M&A-Geschichten im Heft. Also da gerne mal reinschauen. Ja, bleibt spannend in der Branche auf jeden Fall.
Definitiv. Ich möchte auch noch ganz dringend am Ende jetzt auf eins hinweisen, und zwar auf den Wissenschaftskongress Abfall- und Ressourcenwirtschaft. Der, jetzt muss ich echt mal ganz kurz schauen, wir haben schon mal darauf hingewiesen.
Ja, war im März, oder? In Kassel?
Ja, genau, im März stattfindet, das ist der WIKO. Ich habe jetzt auch das Programm gesehen. Bitte an alle Fachkräfte, Doktoranden, Interessierte, einmal reinschauen. Das ist ein ganz, ganz tolles Programm. Auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Abfallwirtschaft bewerben. Und ich habe es geliebt, als ich Doktorandin war. Vor allen Dingen, weil man dann auch wirklich schön netzwerken kann, mit anderen Doktoranden ins Gespräch kommt und da auch mal schauen kann, wie entwickelt man sich weiter. Und man merkt auch, man ist nicht alleine mit den weißen Seiten, die so vor einem schwabern. Also es ist eine ganz, ganz tolle, tolle Veranstaltung und ich kann nur dazu ermuntern, daran teilzunehmen oder eben aber auch zu sponsern, denn nicht nur über Fachkräfte jammern, sondern dann vielleicht auch solche Projekte und solche Plattformen unterstützen. Also bitte DGAW, WIKO, Wissenschaftskongress eingeben, anmelden, mitmachen, unterstützen, sponsern und drüber reden. Und über was wir jetzt gleich im zweiten Teil reden, kriegen nur die mit, die dranbleiben. Also von daher, go for it.
Go for it. Dranbleiben. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Januar-Ausgabe und auch heute haben wir wieder einen ganz spannenden Gast dabei, und zwar Britta Bokhagen. Sie ist seit 2015 bei der Deutschen Rohstoffagentur, DERA, besser bekannt unter der Abkürzung, und dort seit 2021 Arbeitsbereichsleiterin Recycling-Rohstoffe, also passend für unseren Podcast. In dieser Funktion hat sie auch die Geschäftsstelle der Dialogplattform Recycling-Rohstoffe geleitet und vorher war die promovierte Geologin außerdem schon für verschiedene Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen in Deutschland, Österreich und den USA tätig. Frau Bokhagen, herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Ja, hallo, vielen Dank.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Ich habe es eben schon angesprochen, Dialogplattform Recycling-Rohstoffe haben Sie geleitet. Da gab es ja, jetzt schon ein bisschen her, aber da gab es ja dann einen umfangreichen Abschlussbericht zu diesem Projekt. Können Sie uns ganz kurz abholen und sagen, was die Hintergründe und die Motivation für dieses Projekt waren, bevor wir vielleicht mal auf das eine oder andere Ergebnis schauen?
Genau, wir hatten die Dialogplattform im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums durchgeführt. Wir sind ja eine wissenschaftliche Oberbehörde im Geschäftsbereich des BMWK und wir sind ja dafür da, die deutsche Wirtschaft zu beraten. Das tun wir kostenfrei. Und Auftrag vom BMWK war das, einen Dialog zu führen mit allen Stakeholdern, um das Recycling in Deutschland zu verbessern. Das heißt, wir haben Hemmnisse und Hürden aufgezeigt und mögliche Lösungsansätze auch versucht zu diskutieren, ne, und neutral ohne Bewertung erstmal darzulegen in diesem Bericht. Was dann die Politik daraus macht, ist dann eine andere Frage. Wir sind ja nur die wissenschaftliche Behörde, die neutral und wissensbasiert Informationen bereitstellt und keine politischen Meinungen vertritt. Aber es war dem BMWK erstmal sehr wichtig, wirklich mal Pro und Contra aufzuzeigen, was kann, was sollte man, was müsste man, was könnte man nicht tun, um Recycling in Deutschland zu verbessern.
Frau Bokhagen, vielleicht fangen wir noch mal ein bisschen grundsätzlicher an. Was macht denn die DERA eigentlich? Also wie sind Sie aufgestellt? Was sind die Aufgaben? Wie finanzieren Sie sich? Vielleicht können Sie da ja auch noch ein bisschen was zu erzählen.
Die DERA ist Teil der BGR, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Wir sind sozusagen der geologische Dienst von Deutschland. Das heißt, wir sind eigentlich für die Primärrohstoffe komplett zuständig und sind eben eine wissenschaftliche Oberbehörde im Geschäftsbereich des BMWK, so ist der Sprech dafür. Wir sind komplett bund finanziert. Wir können zwar auch Drittmittel beantragen, aber hauptsächlich sind wir erstmal bund finanziert. Das heißt, wir sind dazu da, die ganze BGR, die deutsche Industrie oder auch die Gesellschaft zu beraten zu allen rohstoffwirtschaftlichen Themen. Das machen wir auch durch die Bank. Die BGR sitzt in Hannover und die DERA als Fachbereich sitzt in Berlin. Wir sind jetzt mit ein paar grad neuen Zugängen 29 Personen, davon knapp 25 Wissenschaftler. Und haben eine ganze Menge Preisdaten und monitoren die Rohstoffe im Auftrag der Bundesregierung und beraten dazu in alle Richtungen. Und seit 3 Jahren mit der 2020 kam die neue Rohstoffstrategie der Bundesregierung raus. Mhm. Und dort wurde die DERA dann noch beauftragt, das Thema Recycling-Rohstoffe mit aufzunehmen, weil es ganz klar ist, für die Versorgungssicherheit Deutschlands kann man nicht nur die primären Rohstoffe betrachten, sondern muss natürlich auch die sekundären, die Recycling-Rohstoffe mit aufnehmen. Und diesen Arbeitsbereich leite ich dort. Das heißt, wir versuchen auch, die Recycling-Rohstoffe zu monitoren, mit einzubeziehen in das Thema Versorgungssicherheit von Deutschland. Das ist also unser großes Hauptthema. Versorgungssicherheit mit nachhaltigen Rohstoffen für Deutschland.
Deswegen dann eben auch dieses Projekt. Und jetzt vielleicht, was sind die zentralen Ergebnisse gewesen? Was ist so die Bedeutung des Sekundärrohstoffs für die deutsche Wirtschaft? Wie geht's jetzt weiter? Oder war das nur die Schublade?
Nee. Ein Ergebnis war auf jeden Fall, man muss stoffstromspezifisch denken. Also wir haben 8 Unterarbeitskreise gebildet, 4 für die Metalle und 4 für die Industriemetalle und dafür dann jeweils konkrete Handlungsoptionen entwickelt. Es gibt also nicht so die eine Lösung für alles, aber es wurden dann durchaus noch übergreifende Themen herausgearbeitet, wie Daten und Digitalisierung, recyclingfreundliches Produktdesign, Recycling in der Gesetzgebung, Sammlung, sowas. Ne? Also insgesamt haben wir aber 94 verschiedene stoffstromspezifische Handlungsoptionen ausgearbeitet, die dann auch in dem Bericht alle dargestellt sind. Und der ist hoffentlich nicht nur für die Tonne, sondern auch das BMWK benutzt den sehr häufig und auch das BMUV hat den verwendet für die NKWS. Also ne, da waren auch Grundlagen für die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie drin, wo man also immer, wenn man sich auch für den Stoffstrom interessiert, da mal reingucken kann und schauen kann, welche möglichen Lösungsansätze gibt es denn dafür und
Frau Burkhagen, wir haben hin und wieder Leute, die sich jetzt nicht ganz in dem Thema Metalle auskennen, sondern vielleicht eher im Bereich Kunststoff unterwegs sind. Was ist denn der Unterschied zwischen Metallen und Industriemetallen?
Industriemetalle, den Begriff gibt es eigentlich so chemisch definiert nicht. Also jeder bezeichnet da was anderes drunter und deswegen gibt es aber keine wirkliche Definition dafür. Wir meinen damit meistens die Metalle, die jetzt in so speziellen Technologien drin sind, wie Kupfer, man kann damit auch die Spezialmetalle Platin, Palladium meinen oder auch Kobalt, Batteriemetalle werden manchmal auch als Technologie oder Industriemetall. Also da schwirren verschiedene Begriffe hinterher. Also ganz oft wird auch Technologiemetalle gesagt. Also im Prinzip gibt es keine klare Definition dafür. Metalle ist dann das einzige richtige Wort.
Okay.
Also Sie haben es eben schon gesagt, 94 Handlungsempfehlungen und der Bericht, der hat, glaube ich, auch so fast 300 Seiten. Wir werden den auch nochmal verlinken in den Shownotes, aber vielleicht können wir uns das eine oder andere mal rausgreifen. Mich würde interessieren, bei welchen Metallen der Anteil aus dem Recycling schon besonders hoch ist. Also es sind sicherlich die Klassiker, aber noch viel wichtiger, bei welchen ist er denn eher noch niedrig und wo wäre mehr Recycling-Einsatz nötig, beziehungsweise mehr Sekundärrohstoffeinsatz nötig, in welchen Bereichen und bei welchen Metallen?
Ja, das ist tatsächlich so. Also bei den Klassikern Aluminium, Kupfer und Stahl, aber auch bei Blei, da sind wir schon sehr gut dabei. Auch bei den Edelmetallen, die haben natürlich eine große Werthaltigkeit. Und hier tragen die Recycling-Rohstoffe dann wirklich auch signifikant schon zur Produktion in Deutschland bei. Teilweise mit 40-50%. Blei hat sogar eine Recycling-Inputrate von 85%. Ja. Also bei den Massenmetallen, so wie wir manchmal dann auch noch sagen, noch ein anderer Begriff, sind wir ganz gut dabei. Bei den Spezialmetallen ist allerdings echt noch viel Luft nach oben. Ne? Beispielsweise bei den seltenen Erden oder auch Indium, da haben wir nur Recycling-Inputraten von unter 1%. Da ist also noch viel zu tun. Man muss aber auch wirklich immer bedenken, dass Recycling ja kein Selbstzweck ist und dann auch wirklich nur Sinn macht, wenn es ökonomisch und ökologisch vorteilhaft ist. Ne, man darf also nicht mehr Energie reinstecken. Und es wird auch nie 100% Recycling geben, auch nicht bei den Metallen. Ne? Auch wenn Metallrecycling manchmal einfacher ist als Kunststoffrecycling oder einfacher scheint, sagen wir es mal so. Aber 100% Recycling wird es nie geben.
Also ich muss echt sagen, ich habe ja vor genau 8 Jahren meine Doktorarbeit abgegeben. Da ging es um die ressourcenrelevante Erfassung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten. Und Frau Burkhagen, ich kann Ihnen eins sagen, ich glaube, meine Arbeit war für die Tonne. Ich glaube, in diesen 8 Jahren hat sich doch relativ wenig getan, wenn wir gerade über so seltene Erden sprechen. Das Thema Lithium ist ja jetzt auch ganz, ganz... Naja, stark im Fokus, geht ja dann auch um Elektromobilität, Einsatz von rezykliertem Lithium. Und Lithium ist ja eigentlich auch tatsächlich ein Element, was hauptsächlich fast nur für Batterien verwendet wird. Jetzt gucken wir, ich werde auch ganz sicher diesen Bericht noch mal ein bisschen intensiver lesen, vor allen Dingen, was die Handlungsempfehlungen angeht. Ist da irgendwie gerade auch nochmal auf das Metall Lithium eingegangen worden, Frau Burkhagen, wie damit dann auch in Zukunft umzugehen ist? Und woran hapert es eigentlich? Also haben wir keinen Zugriff auf das Material oder haben wir noch nicht die Recyclingmöglichkeiten, also die Recyclingtechnologien? Oder ist es dann auch am Ende wieder der Abnehmer, der sagt, Mensch, also so recyceltes Material möchte ich eigentlich eher nicht, weil ich doch eine höhere Reinheit brauche und ich dann eben auch diesem Endprodukt des Recyclingprozesses nicht ganz so vertraue, also der Qualität. Woran liegt es, Frau Burkhagen?
Also zum Thema Lithium und Batterien haben wir in der Dialogplattform nicht so viel gemacht, weil es wirklich schon so viele andere Batterieplattformen gibt, die sich damit beschäftigen, dass wir dann auch gesagt haben, das würde das komplett einfach die ganze Plattform dann beschäftigen. Also haben wir das erstmal außen vor gelassen und verweisen da auf die wirklich schon bestehenden Prozesse, die es da auch gibt und auch wirklich viele Forschungsprojekte. Deswegen haben wir uns bei dem Thema Batterien ein bisschen rausgelassen, da kennen Sie sich, glaube ich, auch besser aus. Also, aber trotzdem generell ist sicherlich, es sind sehr vielfältige Probleme. Es gibt jetzt nicht ein einziges. Ne? Es ist einmal die Recyclingstrukturen haben sich natürlich über die Jahrzehnte einfach schon so etabliert für die Massenmetalle, daher der Name Massenmetalle, weil die halt auch schon viel verwendet wurden und sich das da einfach auch gelohnt hat. Und damit sagt man schon den Hauptbegriff, es muss wirtschaftlich sein. Ne? Recycling funktioniert einfach nur, wenn es wirtschaftlich ist. Das heißt, wenn alle Glieder der Kette, von der Logistik, der Sammlung bis zur Technologie, bis zum Prozess auch wirklich irgendwo wirtschaftlich sind. Die einzige andere Möglichkeit, wie Recycling funktioniert, ist, wenn es staatlich gefordert wird, ne? Wie bei Kühlschränken oder anderen. So, also, aber da wir versuchen, ne, dass es wirtschaftlich ist, deswegen haben sich natürlich die Strukturen auch für zum Beispiel die Edelmetalle so gut etabliert, weil da lohnt es sich natürlich halt. Ne? Wenn Gold im Smartphone oder in den Elektrogeräten drin ist, dann holt man das natürlich raus und damit lohnt sich das dann auch, die anderen Sachen rauszuholen. Wenn natürlich durch Miniaturisierung und positive Ressourceneffizienz, aber dann weniger Gold oder weniger andere werthaltige Metalle drinsteckt, dann wird es wieder schwieriger mit der Recyclingfreundlichkeit oder ne, mit der Wirtschaftlichkeit. Also von daher gibt es wirklich so viele Probleme bei den Batterien. Mit dem Lithium ist sicherlich natürlich erstmal der Hochlauf der E-Mobilität nochmal ein Thema. Ne? Wir wissen genau, in spätestens 5 Jahren werden wir wahrscheinlich, ne, ab 2030 werden deutlich mehr Batterien zurückkommen. Das heißt, die Lücke bis dahin muss erstmal geschlossen werden. Wir müssen es aber bis dahin auf jeden Fall können und dahin auch wissen. Aber bis dahin müssen die Anlagen erstmal wirtschaftlich laufen. Und da kennen wir ja selber die Probleme von Sammlung, Logistik, Technologien entwickeln. Wir haben so viele verschiedene Batterietypen. Es hat sich ja noch nicht einer durchgesetzt. Ja. Ja. Also das ist alles, wie soll man da eine Technologie festlegen? Also das ist absolut schon alles sehr komplex. Also.
Wahrscheinlich lande ich bald fürs Goldrecycling im Arubis-Ofen. Wahrscheinlich lohnt sich das dann bald mehr. Ja, meine ganzen Zähne, Tom, meine ganzen Zähne.
Interessant.
Nein, da ist Keramik drin.
Frau Burkhagen, Sie haben jetzt schon mehrfach zu Recht darauf hingewiesen, es muss sich natürlich ökonomisch rechnen, es muss wirtschaftlich sein. Aber gleichzeitig haben wir ja auch noch ein großes Thema, was Versorgungssicherheit angeht. Und gerade bei seltenen Erden und vielleicht auch teilweise bei Lithium gibt es ja dann doch nur sehr begrenzte Vorkommen, die auch eher nicht in Deutschland liegen. Also ist das nicht auch ein Thema zu sagen, wir müssen Recycling betreiben und dann vielleicht im Zweifel auch höhere Kosten in Kauf nehmen, um uns ein bisschen unabhängiger zu machen, um vielleicht gewisse Rohstoffabhängigkeiten zu reduzieren?
Das ist dann natürlich der strategische Ansatz, ne? Und der ist jetzt auch letztes Jahr mit dem Critical Raw Materials Act von der EU auch zur Sprache gekommen, wo die EU auch sagt, wir wollen 25% der strategischen Metalle aus dem Recycling oder zumindest die Kapazitäten dafür haben. Das heißt, da geht man nochmal anders ran. Und das ist ganz klar, ganz wichtig. Wir alle haben bei Corona und auch durch die Ukraine-Krise gemerkt, die Regale können auch mal leer sein. Was kostet die Welt, gibt's nicht mehr, sondern wenn etwas nicht da ist, dann ist es nicht da. Das heißt, wir müssen dafür eine Versorgungssicherheit sorgen, wir müssen die Lieferketten stabil halten. Und da ist die EU und natürlich Deutschland ja auch sehr klar hinterher zu gucken, dass wir zuverlässige Abnehmer oder sowohl Abnehmer als auch Lieferketten haben. Und da ist tatsächlich das Thema eben, wie kann man für das Recycling von strategischen Rohstoffen hier eine Infrastruktur schaffen, dass wir die Verfügbarkeit wieder haben. Und das ist jetzt, wird es in den nächsten Jahren kommen, ne? Also die ersten Angaben und Zahlen von dem Critical Raw Materials Act stehen dann auch demnächst an. Da wird es ja auch erstmal muss man ja messen, wo man steht, damit man dann auch, ne, wissen kann, wo es dann hingehen soll. Aber das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges, großes Thema, was im Moment auch die Rohstoffwirtschaft beschäftigt.
Jetzt ist das ja so, dass wir nicht alleine auf der Welt sind. Also ich habe heute Morgen auf dem Laufband auch noch mal kurz die Geschehnisse in der Administration der USA verfolgt. Das ist jetzt aber vielleicht ein anderes Thema, das wollen wir hier nicht diskutieren. Aber ne, also wenn man sich mal so ein bisschen umschaut, was tut sich in Südkorea gerade, was auch so das Metallrecycling angeht, in China. Also da ziehen ja mittlerweile sehr, sehr viele Länder nach. Australien wird jetzt noch mal ein bisschen stärker sich in das Thema einbringen, weil da natürlich auch alles sehr endlich ist. Verfolgen Sie das auch so ein bisschen, diese ganze Diskussion um die Exporte, die wir ja auch gerade haben wegen Schrotten und Altmetallen? Also dieser ganze Global Supply Chain ist ja, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil wir ja auch gar nicht mehr so viel produzieren. Ich will jetzt gar nicht unbedingt auf die Batterien so einhämmern, aber es bringt ja nichts, wenn wir hier recyceln und sagen, okay, wir haben streng genommen die Metalle, die ja auch unter unseren Auflagen, Umweltauflagen, recycelt, also gewonnen worden sind, aber am Ende des Tages kauft uns die gar keiner ab, weil sie halt wesentlich teurer sind und man vielleicht auch in China im asiatischen Raum wesentlich günstiger recyceln kann, weil ich meine, das ist auch kein Geheimnis, da ist die menschliche Ressource halt dann doch wahrscheinlich noch so das günstigste Gut, was man hat. Wie sehen Sie die Diskussion? Also müssen wir vielleicht auch mal diskutieren, wie gehen wir mit dem Abfallende sozusagen um? Also wann ist ein Rohstoff dann auch kein Abfall mehr, sondern vielleicht auch wirklich wieder ein Edukt, was dann eingesetzt werden kann, soll. Jetzt habe ich gerade ganz viel gesagt, aber ich hoffe, Sie konnten mir folgen.
Ich fang noch mal bei der Globalität auch an. Also natürlich schauen wir uns die Märkte da auch an. Ne? Wir haben bei uns auch einige Spezialisten, die sich den Handel genau anschauen. Wir haben eine Spezialistin für China und wir gucken uns natürlich generell die ganzen globalen, also ne, der Rohstoffmarkt ist ja ein globaler Markt, ganz klar. Genauso wie auch der Schrottmarkt. Und das schauen wir uns sehr genau an. Wir machen auch ein Echtzeit-Tracking und Monitoring, hauptsächlich jetzt erstmal von den primären Rohstoffen, wo wir da sehr gut aufgestellt sind. Wie gesagt, bei den Recycling-Rohstoffen sind wir noch ein kleineres Team und gucken halt, natürlich schauen wir uns da weltweit an, was läuft und welche Verordnungen dann auch EU-weit natürlich immer kommen. Das ist natürlich für uns auch immer die maßgebliche Vorgabe. Ja, ganz klar, ne? Also Europa, oder ich würde mal da auch sagen, ich sehe uns da eher als Europa, ich bin großer Fan von Europa, ja. Muss da natürlich auf einem globalen Markt schauen, wie es sich behaupten kann. Und wir haben hohe und gute und strenge Umweltauflagen, auch Arbeitsverhältnisse, die hier deutlich besser sind als woanders. Das ist auch, finde ich, ein sehr, sehr hohes Gut, was man auch wertschätzen muss. Ne? Ja. Aber natürlich muss man sich im Markt gegen die anderen behaupten, die eben nicht diese hohen Standards haben. So. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Also gerade auch so zum Thema Schrottexporte wird ja auch immer wieder besprochen und man sagt dann immer gerne so schnell, ja, wir müssen alle Rohstoffe in Europa halten. Das klingt auf den ersten Blick immer sehr gut, ne? Aber wir exportieren ja auch Produkte, wo ja auch wichtige Rohstoffe drin sind und wissen nicht, wo die danach dann landen. Also generell ist es, es gibt sowohl für den freien Handel mit Schrotten in und auch über Europa hinaus, aber als auch für Exportbeschränkungen für Sicherung von der nationalen Schrottverfügbarkeit. Ja. Es gibt für beides gute Argumente. Ne? Und wir als wissenschaftliche Behörde sammeln die Fakten und wir stellen diese zur Verfügung, aber wir nehmen zu dieser Debatte keine Stellung. Das ist Aufgabe der Politik und wir sind halt eben keine Politiker. Ne? Also wir sind wirklich die Wissenschaftler, die versuchen neutral diese Aufgaben oder diese Fakten zusammenzuhalten mit den Vor- und Nachteilen und die auch darzustellen.
Dann fangen Sie wahrscheinlich auch schon an, sich langsam mit Textilfasern auseinanderzusetzen, oder?
Wir machen tatsächlich bei der BGR nur mineralische Rohstoffe und wir bei der DERA machen nur das Recycling von Metallen. Von daher können wir uns da zum Glück aus dem Thema komplett raushalten.
Sie müssen sich da vielleicht auch noch ein bisschen öffnen, Frau Buchhang. Das ist ja jetzt, nochmal vielleicht auch ein Hinweis.
Ich möchte noch mal ganz kurz zu dieser Exportthematik, weil wir haben es im ersten Teil auch schon besprochen, da gibt es ja so die, so ein bisschen, ich sage jetzt mal, die Lobbyverbände sind da unterschiedlicher Meinung, also die Stahlindustrie und Aluminiumindustrie fordern Exportbeschränkungen für die Sekundärrohstoffe und die Recycler sagen natürlich um Himmels Willen, wir verlieren dann Absatzmärkte, Einnahmen, Preise werden sinken. Und wenn ich Sie eben richtig verstanden habe, muss man das natürlich logischerweise differenziert betrachten, aber ich würde mal vermuten, dass bei diesen Hauptmassen oder Massenmetallen, wie Sie gesagt haben, dann wahrscheinlich Exportbeschränkungen nicht notwendig wären und dann bei eher kritischen Metallen, die, wo die Versorgungssicherheit auch eher gefährdet ist, dann eher die Frage wäre, ob man da auch mit Exportbeschränkungen arbeiten könnte.
Es ist sicherlich auch immer eine Frage der Umsetzung. Was kann man durchführen? Und dann hat man ja auch nie einen Schrott, wo dann auch nur ein Metall drin ist, sondern man hat immer verschiedene drin. Das heißt, wo setzt man die Grenze, dass man jetzt sagt, ab wie viel nicht und doch? Also es ist wirklich ein sehr komplexes Thema und man kann so eine Exportbeschränkung sicherlich auch nicht so einfach durchführen. Und wir müssen auch nochmal ganz klar sagen, was so die Recycler betrifft. Also wie gesagt, es gibt für beide Seiten Argumente und beide haben auf jeden Fall ihre Validität. Aber man muss beim Recycling ja auch wirklich sagen, die Händler und die Aufbereiter, die müssen das ja nicht machen. Ne? Wenn es kein Geld abwirft, dann machen die es nicht und dann gibt es kein Recycling. Ne? Und das darf man eigentlich, glaube ich, mal nicht vergessen. Und von daher muss man immer irgendwo gucken, was kann der freie Markt regeln und wo muss wirklich eine Regulierung eingreifen, um zumindest am Anfang Incentive zu setzen oder den Markt zu schaffen oder eine Nachfrage zu schaffen oder ein Angebot, je nachdem, damit etwas läuft und anläuft und dann aber irgendwann auch von alleine läuft. Ne? Und ich glaube, da ist es bei diesen Exportbeschränkungen ein sehr komplexes Thema, dass man, glaube ich, nicht so einfach nur sagen kann, ja, dann beschränken wir das mal, weil da gibt es wieder so viele Falltüren, die man dann noch mit beachten muss. Deswegen wäre ich bei sowas generell vorsichtig. Ich bin jetzt, das ist meine persönliche Meinung, immer eher für erstmal freie Marktwirtschaft. Aber klar ist es sicher bei einigen Themen nicht so einfach und da muss der Staat irgendwo eingreifen.
Klingt jetzt fast ein bisschen wie die Diskussion um die Frauenquote.
Da sage ich lieber nichts zu.
Das machen wir mal in anderer Runde. Wie geht's jetzt weiter? Also was sind jetzt vielleicht auch, Sie tragen ja nur zusammen, aber wie geht jetzt die Diskussion weiter? Was sind so auch aktuelle ergänzende Projekte, vielleicht auch noch, die jetzt gerade im Bereich Recycling und Sekundärrohstoffe, entschuldigen Sie, ich muss noch gerade ein bisschen an die Frauenquote denken, aber vielleicht die Sie jetzt auch dann wieder beschäftigen. Also was bringt das Jahr 2025 für die DERA und für Frau Buchhagen?
Also wir beschäftigen uns immer noch mit der Kartierung des Metallrecyclings. Ich hatte ja auch schon ein bisschen gesagt, ne, wir müssen erstmal messen, wo wir stehen. Und ich habe vor 3 Jahren mit meinen Kollegen einen Recycling-Atlas angefangen, wo wir jetzt erstmal nur 11 Metalle fertig bekommen haben. Jetzt folgen dieses Jahr noch weitere 25, unter anderem auch noch die Edelmetalle. Also wir versuchen erstmal den Status quo vom Metallrecycling in Deutschland darzustellen. Den gibt es nämlich tatsächlich nicht. Wir wissen nicht, wie viele Hütten, wie, wo, was recyceln, mit welchen Kapazitäten und was wir da eigentlich können. Ne? Das versuchen wir erst mal zu messen. Ist auch deutlich schwieriger, als ich mir das jemals vorgestellt hatte, aber ist auch ganz klar, da sind natürlich auch sensible Daten für die Firmen dabei, die nicht jeder gerne rausgibt. Aber wenn wir nicht wissen, wo wir sind, dann können wir auch nicht der Politik sagen, hier gibt es nochmal Defizite, die wir vielleicht aufholen sollten. Also Recycling Atlas ist bei uns so das Hauptthema. Dann natürlich der Critical Raw Materials Act. Wir werden schauen, was von der EU kommt. Das wird uns wahrscheinlich in einem gewissen Maße auch betreffen. Und wir führen die Dialogplattform Recycling Rohstoffe auch noch weiter. Nicht mehr so intensiv wie damals, wo wir in 2 Jahren 32 Workshops gemacht haben, sondern wir machen jetzt immer noch 2 Workshops pro Jahr mit konkreten Industrieworkshops zu aktuellen Themen. Wir haben gerade eine Studie zum Magnetrecycling erstellt und schauen uns jetzt nochmal das Recycling von Photovoltaikanlagen an. Das haben wir als Auftragsstudien vergeben. Da kommt also auch nochmal einiges an wirklich wichtigen Themen auf uns zu. Und wir machen in Kooperation mit dem UBA, mit dem Umweltbundesamt, eine Untersuchung zur Datenverfügbarkeit für Recyclingrohstoffe. Also Thema Daten ist immer nochmal so das große Thema bei uns, weil eben die Datenlage für Recycling-Rohstoffe sehr schlecht ist und wir da einfach versuchen, nochmal irgendwie eine Validität reinzubringen als Bundesbehörde, um neutrale Daten einfach erstmal zur Verfügung zu stellen.
Super spannend, da sind einige Projekte dabei, da bin ich schon sehr gespannt auf die Ergebnisse. Werden wir dann sicherlich auch bei uns berichten, wenn es dann vorliegt. Ganz wichtiger Punkt ist ja noch, ich weiß, Sie sind Behörde und können sich nicht so dezidiert oder wollen sich nicht so dezidiert äußern, aber es steht ja noch die Bundestagswahl an. Und wenn man so in die Wahlprogramme reinschaut, spielt Recycling und Kreislaufwirtschaft da ja eher so eine untergeordnete Rolle. Was würden Sie sich denn ganz persönlich wünschen? Welche Maßnahmen oder welche Themen wären denn aus Ihrer Sicht noch wichtig? Oder was würden Sie denn empfehlen für die nächste Bundesregierung in dem Bereich?
Weltfrieden. Sagen Sie einfach Weltfrieden, Frau Buchhagen.
Weltfrieden wäre tatsächlich schön.
Ich bin jetzt noch ganz kurz für die Hörer, ich bin jetzt noch mal ganz kurz abgebogen, weil die Frau Buchhagen hat ein bisschen angestrengt geschaut bei der Frage.
Ja, deswegen, also ich würde es einfach sagen, Weltfrieden. Und generell ganz viel Liebe, oder, Frau Buchhagen?
Ja, das finde ich auf jeden Fall ganz schön und wieder besseres Wetter und ein bisschen Frühling. Nee, aber ganz ehrlich, ich meine, man kann, glaube ich, nur sagen, man kann sich wünschen, dass die Leute wählen gehen und sich informieren. Ich glaube, alles andere geht zu sehr.
Das finde ich übrigens einen ausgezeichneten Wunsch. Das muss ich da wirklich, das finde ich richtig gut. Geht wählen. Wenn nicht,
und informiert
wählen,
euch.
Alles falsch.
Ja, genau.
da gebe ich Ihnen total recht. Wählen ist ein Recht, ist ein Recht, keine Pflicht. Genau. Also geht wählen.
Und ein Wertschätzung.
Ich habe jetzt gestern einen Briefwahl beantragt. Übrigens,
ich auch.
Genau. Also übrigens, vielleicht nochmal zu meinem kleinen Arubis. Also ich werde wahrscheinlich doch nicht bei Arubis im Schmelzofen landen mit meinen Goldzähnen, sondern ich habe beschlossen, ein Diamant zu werden. Ich werde mich nach meinem Tod verbrennen lassen. Deswegen darf ich auch vorher noch ganz dick werden. Und dann werde ich mich, ich glaube in der Schweiz gibt es ein Verfahren, werde ich mich zu einem Diamanten pressen lassen. Vielleicht, Frau Buchhagen, lande ich ja dann auch bei Ihnen in irgendeinem Katalog. Ach nee, Sie machen ja nur mineralisch.
Aber den Diamanten geht schon noch, das ist schon okay.
Julia, wie groß wird denn dann so ein Diamant? Hast du dich mal informiert?
Naja, ich habe ja jetzt nicht so einen richtig dicken Hintern, von daher auch muss man da wahrscheinlich noch irgendwas dazukehren. Muss ich mal
super
schauen.
Super spannend, aber da dauert ja nur eine Weile, insofern.
Gut. Frau Buchhagen, haben Sie noch irgendwas, was Sie den Hörern noch den Hörerinnen natürlich auch noch mitgeben möchten? Gibt es gerade tolle offene Stellen oder Projekte bei der DERA? Suchen Sie jemanden?
Das gar nicht, aber wir freuen uns natürlich auch wirklich einfach über Informationen aus der Industrie oder auch, ne, wenn die Probleme haben oder auch Fragen haben zu mineralischen Rohstoffen insgesamt, Recycling oder auch so, wenden die sich gerne an uns. Ne, wie gesagt, Kunststoffe, Holz, alles haben wir keine Ahnung, kennen wir uns nicht aus, aber alles, was bei mineralischen ist.
Weiter bei Diamanten.
Genau, alles, was bei mineralischen ist, gerne. Ne, dafür sind wir da, wir beraten und informieren gerne. Auf unserer Webseite gibt es auch wirklich viele unserer Berichte alle zum Download. Wir haben wirklich gute Daten und da kann man, glaube ich, eine ganze Menge mit anfangen.
Dankeschön, Frau Buchhagen. Das war ein super Start ins Jahr. So soll es weitergehen. Und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Dankeschön, dass Sie unser Gast waren. Dankeschön.
Vielen Dank.
Kann ich mich nur anschließen. Besten Dank.